Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Wir haben heute ein heißes Thema im Finanzmarkt, Immobilien. Haben wir schon eine Weile nicht mehr gehabt im Podcast, glaube ich.
Oder auch im Blog. Nee, ist schon ein bisschen her, dass wir über Immobilien gesprochen haben. Deswegen dachte ich, wird es mal wieder Zeit.
Ja. Wir haben uns, oder besser gesagt, du hast dich dezidiert mit der Entwicklung des Immobilienmarktes in Deutschland beschäftigt, wo du dir verschiedene Zeitperioden angeschaut hast und mal quasi geschaut hast, ob diese Grundannahme, Immobilien sind ein sicheres Investment, steigen immer, ob man das so verpauschalisieren kann. Oder ob wir da so ein kleines Framing durch die letzten 10, 15 Jahre mit auf den Weg bekommen haben. Achtung, Spoiler-Alarm. Es gibt keine Einbahnstraßen. So. Und ganz am Schluss haben wir noch eine sehr, sehr interessante Ableitung für die Frage, können sich heute weniger Menschen Eigentum leisten, ja oder nein? Mit einer ganz besonderen Erkenntnis dann auch vor allem für junge Menschen.
Genau, das ist die
Frage.
Zu denen
wir ja sogar noch gehören würden nach deinen Kohortenaufteilungen.
Stimmt. Genau, also diese Frage hat mich dann irgendwie im Laufe der Recherche auch so beschäftigt, als ich dann mehr Daten zum Thema Preisentwicklung bei Immobilien zusammengesammelt hatte und sich dann auch schon ein gewisses Bild formiert hat. Und da war dann diese Frage da und deswegen müssen wir die auch nochmal klären dann am Ende.
Ja, Ziel ist am Ende wirklich ein nüchternes Bild auf die Immobilienpreisentwicklung werfen zu können oder in Zukunft dann auch das ein bisschen besser jeder für sich einschätzen kann am Ende des Tages.
Genau, also ich habe mich auch mit anderen Daten noch beschäftigt. Das heißt, ich habe nicht nur auf die Immobilienpreisentwicklung geschaut, sondern ich habe natürlich auch geschaut, okay, was mit der Inflation, wie haben sich die Bauzinsen entwickelt, wie haben sich die Reallöhne vor allem entwickelt, um dann eben auch so ein Zusammenspiel aus den ganzen Daten und Zahlen zu finden, um auch gewisse Erklärungen zu finden, warum jetzt Immobilienpreise mal gesunken oder gestiegen sind, um halt auch so ein bisschen ein abgerundetes Bild zu bekommen.
So, starten wollen wir mit der Nachkriegszeit, 1945 bis 1970. Dann haben wir, also können wir noch einen kleinen Überblick geben, dann haben wir nochmal die Zeitperiode 70er bis 80er unterteilt, um dann zur Wiedervereinigung zu kommen und dann in die ganz junge Geschichte dann so ein Stück weit mit reinzuschauen. Starten tun wir aber vorne. Was prägte die Nachkriegszeit am Immobilienmarkt? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz besondere Zeiten waren. Sicherlich stand nicht mehr jeder Stein auf dem anderen Stein.
Genau, also es war wohl rund ein Fünftel des Wohnraums komplett zerstört. Das heißt, viele, viele Menschen haben ein neues Zuhause gesucht oder lebten zu dem Zeitpunkt in behelfsmäßigen Unterkünften. Und da hat der Staat dann natürlich auch entsprechende Programme aufgelegt, um den Wohnungsbau zu fördern, vor allem so sozialen Wohnungsbau, damit eben auch Wohnraum da ist, um die Bevölkerung wieder unter ein Dach zu bringen. Genau, also da ist dann ganz viel Neues entstanden. Qualitätstechnisch nicht immer so tolle Sachen. Also da wurde dann eben auch an vielen Ecken und Kanten gespart, um eben so viel wie möglich in kürzester Zeit auch bauen zu können. Und genau, das sind dann eben auch so Gebäude, die dann teilweise heute noch ziemlichen Sanierungsbedarf haben.
Ja, kann mich noch an die Trümmerfrauen erinnern. Weiß nicht, ob du das mal gehört hattest.
Die haben ja vor allen Dingen Schutt weggeschafft, um halt Platz zu schaffen.
Wir hatten ja nach dem Krieg logischerweise einen Mangel an Männern auch. Und da haben tatsächlich auch Frauen sehr, sehr harte körperliche Arbeit dort direkt im Bauschutt mitgeleistet. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut an die ein oder andere Dokumentation zu dem Thema erinnern. Und das passt ja zum Wohnungsbau. So muss der Platz geschaffen werden. So, jetzt für uns dann die entscheidende Frage dann wieder, weil wir die Grundthese Immobilienpreise steigen immer so ein Stück weit hinterfragen wollen. Was haben denn in dieser Nachkriegsphase die Immobilienpreise gemacht?
Die Immobilienpreise sind in der Zeit eigentlich nur leicht gestiegen. Also wir haben zwar auf der einen Seite haben wir eine starke Reallohnentwicklung in der Bevölkerung. Das heißt, auch nach Abzug der Inflation sind die Löhne recht stark gestiegen und immer mehr Leute konnten sich dann eben auch eine Immobilie leisten. Gleichzeitig hatten wir hohe Baukreditzinsen, teilweise bei 6 bis 8%. Also heute sind wir immer noch unter diesem Niveau. Aber dadurch, dass der Baumarkt staatlich reguliert war damals, sind die Preise jetzt nur moderat gestiegen.
Ja, also hatten wir quasi in der Phase Wohnungsbau eher als großes politisches Projekt.
Genau.
Und aufgrund der moderat steigenden Immobilienpreise und der stark steigenden Reallöhne konnten sich eigentlich immer mehr Leute dort Wohneigentum leisten, wenn man so möchte. Wobei das gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund steht erstmal, dass überhaupt die Menschen Wohnraum haben.
Genau.
Dann kommen wir zu den 70ern bis zu den 80er Jahren, die ja geprägt waren von Ölkrisen, Inflation und steigenden Zinsen. Wie sah es da aus mit Immobilienpreisen und generell auch mit der Entwicklung, Immobilienzinsen, Lohnentwicklung?
Genau, also die 70er Jahre, die waren ja auch wieder durch einige Krisen geprägt. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite wieder ja eine hohe Inflation gehabt. Das hat natürlich zu steigenden Zinsen geführt. Gleichzeitig hatten wir noch die Ölkrisen, die zur Inflation mit beigetragen haben. Genau, das heißt, da haben sich dann auch so ein bisschen die Immobilienpreise auch von den Einkommen entkoppelt. Das heißt, die Preise sind schneller gestiegen als Gehälter und Löhne. Ich habe da auch noch eine Grafik zur Entwicklung der Bruttostundenlöhne in Deutschland mit reingepackt. Da kann man auch ganz gut mal nachverfolgen, wie sich so die Reallohnentwicklung entwickelt hat. Und da kann man zum Beispiel sehen, dass dann im Laufe der 70er Jahre die Rate der Steigerung der Bruttolöhne oder Reallöhne abgenommen hat. Und dann sind wir um 1980 teilweise sogar zurückgegangen. Also da sind die Reallöhne teilweise sogar gesunken. Während wir bei den Immobilien eben ein bisschen was anderes beobachten konnten, da habe ich auch noch mal eine Grafik dazu mit reingetan. Da sehen wir quasi, wie so ab Ende der 70er Jahre dann die Realpreise für Immobilien deutlich angestiegen sind. Das
Also,
heißt, da wird es dann eben schwieriger.
ja, also haben wir jetzt hier eine Phase, wo Immobilien quasi auch als, ich nenne das jetzt mal Absicherung gegenüber hohen Inflationsraten an Attraktivität gewinnen, Preise steigen, aber die Reallöhne tatsächlich nicht so stark steigen und dann quasi das Gegenteil passiert wie in der Phase vorher, die wir uns angeschaut haben, dass es in dem Moment wieder schwieriger wird, sich Wohneigentum zuzulegen. Richtig?
Genau. Genau, die Preissteigerung kann man auch so ein bisschen damit erklären, dass wir natürlich da eine sehr unsichere Phase haben, gerade im so Bereich Inflation. Wenn die Inflation sehr hoch ist, dann suchen sich natürlich Menschen eine in Anführungsstrichen sichere Anlage. Und Immobilien hatten ja auch, haben ja schon seit Jahrzehnten eher so den Anstrich, dass sie sicher vor der Inflation sind. Und da ja, war dann wahrscheinlich die Nachfrage sehr groß, aber gleichzeitig sind die Reallöhne eben zurückgegangen und die Bauzinsen sind teilweise auf 9 bis 10% geklettert. Einfach dadurch, dass die Zentralbanken die Inflation auch bekämpfen wollten mit höheren Zinsen und da hatten wir ja teilweise zweistellige Zinsraten.
Das lässt die aktuellen 3,5 bis 4,5% noch ein bisschen in einem entspannteren Licht widerspiegeln.
Schon, ja.
Aber man sieht ja auch hier, dass es alles nicht losgelöst voneinander einzuschätzen ist. Niedrigere Zinsen bringen mir nichts, wenn die Preise dafür auf einem höheren Niveau sind und umgekehrt. So, dann wird es spannend. Dann haben wir nämlich die Wiedervereinigung. Und da ist vor allem im Osten einiges passiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Genau, nach der Wiedervereinigung war natürlich, ja, war es, also war der Anreiz da, einfach in die Ostgebiete oder also in die ehemaligen oder die neuen Bundesländer zu investieren und da einfach Wohnungen, Häuser zu bauen, zu sanieren und so weiter. Da war es halt dann nur die Sache, dass eher diese Regionen dadurch geprägt waren, dass die Leute eher weggezogen sind und gar nicht so viel hinzugezogen sind,
Wir
wodurch
sprechen hier
einfach,
vor allem auch von Steueranreizen, die
genau,
geschaffen wurden.
ja, dass einfach dort auch viel saniert werden sollte, gebaut werden sollte. Aber dadurch, dass in vielen Ostregionen die Leute eher weggezogen sind, war dann die Nachfrage auch einfach nicht mehr da. Und da kann man an der Grafik, die ich mit reingelegt habe, kann man auch ganz schön sehen, wie so ab, ja, den 90ern, also ab 1990, stiegen die Realpreise von Immobilien langsam an, bis so Mitte der 90er. Und dann hat sich aber so ein bisschen gezeigt, dass eigentlich gar nicht die Nachfrage da ist, weil die Leute eben eher woanders hin wollten. Und ab Mitte der 90er sind die Realpreise dann auch gesunken. Das hat sich dann auch bis in die 2000er Jahre reingezogen. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch eine, ja, Zinsen, Bauzinsen von 6-8%. Also ein bisschen weniger als vorher, aber immer noch auf einem höheren Niveau. Genau. Also da haben wir tatsächlich dann auch einen realen Rückgang der Immobilienpreise.
Ja. Und dann folgt auf die Phase, folgt zwischen 2010 und 2000, zwischen 2000 und 2010 dann so eine Phase der Stagnation, oder?
Genau.
Wo dann quasi eine Once-in-a-Lifetime-Chance so ein bisschen im Beton lag, um es so auszudrücken. Ja. Rückblickend ist man logischerweise dann immer schlauer. Kannst du uns dann so ein bisschen dort noch einen Einblick bringen? Das ist ja quasi die Phase, wo Dotcom-Blase, Weltfinanzkrise so ein Stück weit zusammenfallen. Weltfinanzkrise interessanterweise dann auch ja in den USA ihren Ursprung im Immobilienmarkt genommen. Wie sah es bei uns aus?
Genau, also bei uns war eben, wie du schon gesagt hast, eher eine Preisstagnation. Das heißt, die Preise haben sich nicht wirklich entwickelt, sind leicht nochmal zurückgegangen, aber nicht nach oben. Die Reallöhne haben aber auch stagniert. Das heißt, die sind jetzt auch nicht großartig mitgewachsen, sodass dann die Nachfrage auch gar nicht so da war, beziehungsweise nach den Krisen hatte man wahrscheinlich auch erstmal andere Probleme. Die Bauzinsen sind aber auch langsam zurückgegangen, einfach auch im Zuge der Zentralbankzinsen. Also die Zentralbanken haben die Zinsen auch schon ab Anfang der 2000er Jahre gesenkt und das hat dann natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Baukredite gehabt. Dennoch haben wir eben in der Zeit eher eine Stagnation. Haben also wir mit einer Stagnation zu tun?
Also wir haben quasi eine Phase erlebt, wo Preise stagnieren oder leicht sinken, gleichzeitig sinken die Zinsen. Reallöhne, das haben sich jetzt nicht groß von der Stelle bewegt, aber vor allem der Zusammenspiel dann vermutlich zwischen Immobilienpreise, die auf demselben Niveau blieben oder leicht zurückgehen im Vergleich zu die Zinsen sinken, macht es natürlich dann günstiger, Immobilien dann auch ein Stück weit zu erwerben. Und dann haben wir natürlich dann auch bevölkerungstechnisch ab dem Zeitpunkt so gewisse Entwicklungen, die mit reinspielen. Dann sind ja, wir als Kinder der Babyboomer so ein bisschen auf den Plan getreten und haben angefangen, Familien zu gründen und haben dann größeren Wohnraum nach dem Studium nachgefragt. Unsere Eltern, ja, die wohnen jetzt häufig noch auf Wohnraum für Familien. Die Eltern unserer Eltern wohnen auch häufig noch auf Wohnraum für Familien. Das heißt, wir haben jetzt drei dicke Bäuche in der Bevölkerungspyramide, die viel Wohnraum nachfragen oder besetzen. Und ja, das führt auch dazu, dass wir heute einen sehr, sehr hohen Flächenverbrauch pro Kopf haben beim Wohnraum. Was dann sicherlich dazu führt, das, was du dann jetzt auch mitgesehen hast in den Datenmaterialien, dass dann, glaube ich, so ab 2010 eine sehr, sehr große Preissteigerung eingesetzt hat.
Genau. Finanzkrise 2008 hat da so ein bisschen eine Zensur gebracht. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass dann ab da quasi das extrem bergauf geht, weil ja immerhin Finanzkrise hatte ja ihren Ursprung im Immobiliensektor und Immobilien waren dann irgendwie doch eher kritisch gesehen, aber zu dem Zeitpunkt waren die Immobilien ja auch sehr günstig. Also
ich glaube, der Punkt liegt ja hier, dass der Ursprung im Immobiliensektor im Immobiliensektor der USA lag.
Eben,
und wir hier gerade die Preise der deutschen Immobilien so ein Stück weit betrachten.
Ja. Das heißt, wir waren dann wahrscheinlich gar nicht so oder haben das dann nicht so wahrgenommen, dass Immobilien jetzt schlecht sind, sondern die Deutschen wollten dann weiter ihre Wohnungen und Häuser kaufen, was natürlich auch gerade in urbanen Gebieten, also in Städten dazu geführt hat, dass die Preise extrem gestiegen sind. In der Phase haben wir auch sehr günstige Bauzinsen, das heißt, die fielen zeitweise auf unter 1%. Hängt auch damit zusammen, dass natürlich im Zuge der Finanzkrise haben die Zentralbanken die Zinsen ja quasi fast auf Null gesetzt. Zwischenzeitlich dann auch wirklich auf Null und auf den Negativbereich, was dann natürlich auch sich auf die Bauzinsen ausgewirkt hat. Ziel war ja einfach, die Wirtschaft wieder anzukurbeln und davon haben dann eben die Häuslebauer und Wohnungskäufer profitiert, weil die dann relativ günstige Kredite bekommen haben. Und dann ist natürlich so ein Boom entstanden, der sich ja auch ein bisschen verselbstständigt hat. Weil dann natürlich immer, kauf jetzt dein Haus und in 2 Jahren kannst du es für einen doppelten Preis verkaufen oder so, jetzt mal extrem ausgedrückt. Aber da ist ja quasi diese Phase ist ja auch die, die uns heute prägt, wenn wir so an Immobilienpreise denken, dass natürlich dann auch die Erwartungen da sind, dass die Preise immer weiter steigen, dass mein Haus oder meine Wohnung dann deutlich mehr wert ist in ein paar Jahren und ich die dann vielleicht verkaufe und damit unglaublich viel Gewinn machen kann.
Ja, das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass wir dann immer nach Mustern suchen. So, und ja, wenn wir zu kurz zurückschauen, dann sehen wir vielleicht das falsche Muster. So, das vielleicht ganz langfristig gar nicht groß aussagekräftig ist. Das heißt, wir haben jetzt einfach oder so also sind gerade in einer Phase und kommen aus einer Phase, wo offensichtlich mehrere Faktoren zusammenspielen. Eins auch noch gar nicht angesprochen, das ist die Verstädterung. So, wir haben immer mehr Menschen, die in urbanen Gebiet wohnen wollen und weniger auf ländlichen Gebiet. Wobei urban immer weiter gefasst wird und logischerweise dann in den Speckgürtel gezogen wird. Mittlerweile ist ja so, dass Menschen mit Geld in die Speckgürtel flüchten, um ein bisschen Ruhe zu haben und frischere Luft. So.
Genau, also was ich jetzt nicht nochmal auseinandergehalten habe, ist natürlich der Unterschied zwischen Wohnungen oder Häuser auf dem Dorf und Häuser in der Stadt oder Wohnungen in der Stadt. Da gibt es natürlich auch nochmal ein starkes Gefälle. Das heißt, irgendwann hatten wir ja auch mal eine Landflucht, da wollten alle, oder eine Stadtflucht, also wollten alle in die Stadt ziehen.
Ja.
Und dann sind natürlich auch die Preise extrem gestiegen, weil der Wohnraum knapp war. Ich glaube, zwischendurch gab es dann auch mal eine Flucht in die andere Richtung, gerade auch zu Zeiten Corona. Da wollten die Leute dann eher aufs Land, um den Lockdown dann dort zu verbringen. Ist natürlich dann auch angenehmer, wenn man da im Grünen sitzt, als in der Wohnung in der Stadt.
Das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass der Immobilienmarkt keine homogene Entwicklung ist, sondern dass das sehr, sehr unterschiedlich ist, je nachdem, in welche Region man schaut. Und wir haben auch Mandanten, die Immobilien erben teilweise dann, die ein bisschen außerhalb stehen und die schon öfters dann zum Verkauf angeboten wurden und die keiner haben will, für die Preisvorstellungen, die man dort noch hat. Und das sind dann eigentlich schon Preisvorstellungen, die sehr, sehr niedrig angesetzt sind. Das heißt, es kommt doch sehr, sehr stark darauf an, wenn man von Preisentwicklung von Immobilien in den letzten 10, 15 Jahren spricht, wo die eigentlich steht. So, also der eine Effekt, Thema mehr Menschen wollen in der Nähe der Stadt wohnen oder in der Stadt, der kommt hier sicherlich zum Tragen. Dann haben wir das Thema Flächenverbrauch pro Kopf, was den Wohnraum angeht, dass wir eben mehrere Generationen haben, die einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Babyboomer, Kinder von Babyboomern, Eltern von den Babyboomern, die alle Wohnraum für Familien entweder historisch bedingt, logischerweise jetzt nutzen, weil sie dort ihre Kinder großgezogen haben und dort wohnen geblieben sind. Und die Kinder der Babyboomer jetzt eben auch Familien gründen oder gegründet haben und jetzt eben auch Wohnraum für Familien nachfragen. Und dann haben wir drei Generationen, die viel Wohnraum wollen
Und der auch
oder
qualitativen
brauchen
Wohnraum.
und auch qualitativen Wohnraum. Und eigentlich nur eine Generation diese große Fläche auch braucht, nämlich die, die gerade Kinder bekommen
Ja.
haben. Blöd nur, dass es sich für die Älteren eben nicht lohnt, in kleineren Wohnraum zu wechseln. Warum? Weil die
Teurer.
Mietpreise eben dort sind, wo sie sind. Und wenn ich für 50 Quadratmeter dasselbe zahle wie für 100, dann bleibe ich eben einfach in meiner gewohnten Umgebung wohnen. Und vielen fällt es ja auch nicht leicht. Das ist ein sehr emotionales Thema vielleicht, um die Städte zu verlassen, in der man den größten Teil seines Lebens verbracht hat. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, logischerweise. Also das sind zwei Effekte, die sicherlich dazu geführt haben, dass die Immobilienpreise in die Richtung gestiegen sind. Andere Effekte hattest du angesprochen mit den niedrigen Zinsen. Was uns dann schon fast wieder zum nächsten Punkt bringt, weil die niedrigen Zinsen sind ja gar nicht mehr so niedrig, wie sie mal waren. Und das hat man auch sofort im Preisniveau gesehen.
Genau, also wir hatten ja dann im Zuge der Inflation auch eine Zinswende. Das heißt, die EZB hat die Zinsen dann auch ja auf einen Schlag ja quasi auf über 4% erhöht, um eben die Inflation zu bekämpfen, was natürlich auch direkt Einfluss auf die Bauzinsen hat. Das heißt, da sind die Zinsen für Baukredite in die Höhe geschnellt, also auch auf ein Niveau, was wir dann schon lange nicht mehr hatten. Genau,
Genau,
was
und was
dann.
wir da eben beobachten konnten, war ja dann ganz einfach, dass die Transaktionen am Immobilienmarkt so ein Stück weit eingeschlafen sind im ersten Moment. Das bedeutet, es hat einfach keiner mehr gekauft und verkauft, weil der Verkäufer, also weil die Käufer gesagt haben, für die Preise, die da aufgerufen werden, die sind noch aus Zeiten vor den höheren Zinsen, dafür können wir nicht mehr kaufen, logisch, weil die Belastung einfach viel zu hoch wird. Und die ja, Immobilienbesitzer wollten noch nicht wahrhaben, dass sie ihre Immobilien nicht mehr zu den Preisen verkaufen können, die ja vor dem Zinsanstieg normal waren dann schon wieder. Und da ist einfach der Immobilienmarkt sehr, sehr träge. Und was man da als erstes beobachten durfte dort an der Stelle ist, dass die Transaktionen einfach extrem zurückgegangen sind. Also es haben viel weniger Immobilien als vorher einfach den Besitzer gewechselt. Und da sieht man aber so langsam wieder eine neue Normalität einziehen. Also wir haben es durchaus gerade letztes Jahr zum Beispiel auch bei unseren Mandanten gehabt, dann wieder viele, die gekauft haben. Wo einfach, also ist ja blöd, wenn du quasi Kinder hast und jetzt die Immobilie eigentlich für den, genau für den Zeitraum so ihre Wirkung entfaltet, weil du dir das schön vorstellst mit deinen Kindern, Garten draußen, der Hund rennt vielleicht noch rum. Ja. Kannst ja nicht sagen, warte jetzt einfach mal 10 Jahre, sondern da machst du es dann, sobald es eben wieder einigermaßen sinnvoll und möglich ist. Und diese Nachholeffekte hat man so in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt. So, also wir haben das, was wir beobachten, eben leicht zurückgegangenes Preisniveau und jetzt wieder sinkende Zinsen. Also die Zinsen sind ja auch nicht mehr auf dem ganz hohen Niveau verglichen mit dem Nullzinsphase, die es noch vor einigen oder vor einem Jahr hatten.
Genau, also sieht man dann auch schön in den Grafiken, dass dann die Spitze so mit einem Mal abfällt, aber jetzt mittlerweile so auch 2024 geht es dann wieder einen Ticken bergauf.
Ja.
Mit den Immobilienpreisen.
Was wir uns da vor allem mitnehmen können, ist, dass diese Phasen sehr, sehr unterschiedlich sind, die Immobilienpreisentwicklung über die verschiedenen Jahrzehnte.
Ja.
Und es kein Automatismus ist, dass die Immobilienpreise immer weiter steigen, sondern es werden auch wieder, da sprechen wir von Jahrzehnten, also historisch gesehen auch, lange Phasen kommen, wo die Immobilienpreise sich nicht so gut entwickeln. Das bedeutet, aus unserer Sicht sollten sich, also wenn sich eine Immobilie nur rechnet, weil ich auf Preissteigerungen hoffe, muss man sich genau hinterfragen, ob man so einen Deal machen möchte oder nicht. Wir spielen noch ein paar mehr Faktoren rein, die Miete, die ich erzielen kann, Investitionsbedarf etc., pp., steuerliche Effekte. Das ist immer eine Gesamtbetrachtung und eine individuelle Betrachtung. Vor allem auch beim Eigenheim sollte man genau hinschauen, kann ich mir das leisten oder nicht. Ist ja immer so eine Mischung aus Geldanlage und Lebensstilentscheidung. Wenn ich mich entscheiden dürfte, ich würde immer versuchen, von der Lage her nicht zu weit rauszugehen mit einer Immobilie, wenn ich es noch irgendwie in der Finanzplanung mit drin habe, als Wiederverkaufswert oder sowas, weil ich ja nicht weiß, wenn ich in irgendeine Region ziehe, wo die sehr, sehr alt ist, so ein kleines Dörfchen oder so, und wo es vielleicht noch einen Arzt und einen Einkaufsladen gibt, ob das in 20 Jahren immer noch so ist. Weil wir werden ja in den nächsten Jahrzehnten in der Bevölkerung auch eine Verschiebung haben. Das bedeutet, die Eltern der Babyboomer werden leider irgendwann nicht mehr da sein. 10, 20, 30 Jahre später sind dann die Babyboomer nicht mehr da. Und dann muss man halt überlegen, was das für Auswirkungen auf die Immobiliennachfrage, auf die dörfliche Entwicklung, auf die städtische Entwicklung hat. Und da kann es eben auch mal sein, wenn es blöd kommt, dass wenn ich jetzt weit draußen kaufe, dass die Lage für die Immobilie dann sehr, sehr unattraktiv geworden ist, weil der Arzt zum Beispiel nicht mehr da ist, weil der Einkaufsladen nicht mehr da ist und weil in der Folge nicht mehr so viele Menschen dort wohnen oder keiner mehr dort wohnt. Und das muss man sich dann auch bewusst machen, dass eine Immobilie kann theoretisch vom Wert her unter Null fallen. Warum? Wenn ich eine Immobilie habe und die nicht mehr verkauft bekomme, dann muss ich mich ja trotzdem noch irgendwie vielleicht drum kümmern und habe immer noch Grundstückssicherungskosten oder sonst irgendwas. Das bedeutet, da sollte man aus unserer Sicht eher so ein kleines Standortpremium bezahlen, wenn man es noch als Wiederverkaufswert ganz langfristig über die nächsten vielen Jahrzehnte in der Vermögensbilanz berücksichtigen möchte. Oder man rechnet eben so, dass die Altersvorsorge, langfristige Finanzplanung auch ohne die Immobilie als Wiederverkaufswert funktioniert. Ist ja auch adäquat, wenn ich auf dem Land leben will. Sollte mir dann halt nur bewusst machen, dass es eben sein kann an den einen oder anderen Stellen. Das wird ja sicherlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein, dass es vielleicht auch mal sein kann, dass so manche Regionen vielleicht dann nicht mehr nachgefragt sind in 10, 20, 30 Jahren so oder 40 Jahren. Über solche Zeiträume sprechen wir ja, wenn ich jetzt als 30, 40 Jahre eine Immobilie kaufe und da meinen Lebensabend verbringen möchte. Ja. In Deutschland ist ja nicht ganz so verbreitet, eine Immobilie nur für 10 Jahre zu verkaufen und dann weiterzuziehen,
ja.
Sondern für die meisten ist ja wirklich eine Lebensentscheidung. Das ist in den USA zum Beispiel ein bisschen anders, so wie ich das dort gesehen habe, dass dort viel, viel schneller mal ein Haus dann auch wieder verkauft wird und ein anderes gezogen wird.
Bei den Streichholzhäusern wundert mich das aber auch nicht.
Ja, die dann zufälligerweise bei jedem Windstoß dann ja. In sich zusammenfallen.
Ja.
Genau, jetzt kommen wir noch zur letzten Frage, die wir ganz am Anfang mit aufgeworfen hatten.
Ja.
Nämlich, ist es tatsächlich so, dass sich heute immer weniger Menschen Eigentum leisten können, Wohneigentum?
Genau, also die Frage ist ja auch, also ist ja auch so in den letzten 15 Jahren oder seit 15 Jahren taucht das ja immer mal wieder auf, dass gesagt wird, okay, heute können sich weniger ein Haus leisten. Und da stellt sich aber mir die Frage, wir haben ja gesehen, die reale Preisentwicklung von Immobilien ist gar nicht so hoch. Also nach Abzug der Inflation liegen wir ja quasi bei 0% Preisentwicklung knapp. Gleichzeitig haben sich aber die Reallöhne erhöht. Das heißt, auch die Löhne sind ja in den ganzen Jahrzehnten gestiegen. Also warum können sich heute Leute nicht mehr leisten und ist es wirklich so? Und da bin ich auf zwei Grafiken gestoßen, auf der Suche quasi nach Antworten. Einmal eine Grafik nach der für die Wohneigentumsquote und zwar nach Altersklassen. Das heißt, wie hoch quasi die Eigentumsquote für die jeweiligen Altersklassen und was wir da sehen können. In der Grafik haben wir die Entwicklung von 1984 bis 2018 dargestellt. Und da können wir zum Beispiel sehen, dass im Schnitt ist die Wohneigentumsquote gestiegen. Das heißt, der Anteil in der Bevölkerung mit Wohneigentum ist mehr geworden. Vor allem aber bei älteren Personen. Also bei Personen ab 45 Jahren ist deutlich angestiegen die Quote. Immer mehr ältere Personen haben quasi Wohneigentum. Wenn wir aber in die Alterskohorte, die jünger ist als 45, schauen, da ist die Wohneigentumsquote zurückgegangen. Das heißt, wenn, dann sind es eher die Älteren, die Wohneigentum kaufen, weniger die Jüngeren.
Ja.
Was sich dann auch damit erklärt durch die zweite Grafik, da haben wir nämlich nochmal die reale Lohnentwicklung, auch nach Altersgruppen. Und da zeigt sich quasi, dass insgesamt in allen Altersgruppen die Reallöhne steigen, aber tatsächlich bei den Alterskohorten, so ab 55, sind die Reallöhne deutlich stärker gestiegen als bei den Alterskohorten unter 55. Und teilweise sind die halt nur sehr, sehr, sehr gering angestiegen. Das heißt, das erklärt dann auch ein bisschen, warum gerade jüngere Personen weniger Eigentum heute haben, als das früher der Fall war.
Ja, die Entwicklung bei den Löhnen geht interessanterweise gerade nach der Weltfinanzkrise ein Stück weit auseinander, wenn man das hier so sieht.
Genau, da ging es bei
Und
den älteren Kohorten dann bergauf und bei den jüngeren ging es teilweise dann auch deutlich zurück, sogar.
könnte auch daran liegen, dass wir immer positive und negative Seiten aus meiner Sicht alles, aber jetzt zum Beispiel Kündigungsschutz ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Und mir fällt es natürlich als Unternehmen auch viel, viel schwieriger, jetzt zum Beispiel in schwierigen wirtschaftlichen Phasen, wenn ich jetzt als Autobauer unterwegs bin und weiß, ich will Belegschaft reduzieren, ist es natürlich deutlich leichter, auch wenn es als Zukunftsentscheidung vielleicht schwierig ist, jüngeres Personal abzubauen als älteres. Zumindest wenn ich die Höhe der Abfindung in Betracht ziehe. Das liegt einfach daran, dass ich ja logischerweise, je länger jemand dabei ist, eine höhere Abfindung zahle und wenn jemand noch nicht so lange dabei ist, eine niedrigere Abfindung. Dann kommt es dazu, dass ganz junge Menschen häufig noch keine Kinder haben, etc. pp. Auch Kinderkriegen geht ja immer weiter in die Zukunft rein, ins höhere Alter. Und dann sind auch nach sozialen Kriterien können die dann jüngeren Menschen leichter kündigen. Das könnte da zum Beispiel mit reinspielen. Und was auch interessant ist, finde ich, am Wohnungsmarkt ist ebenso, wir haben ja ein Wohnungsrecht, das auch den Mieter schützt. Und hier ist natürlich schwierig, jetzt alte Mieter ihre Mietverträge wegzunehmen, um das jetzt drastisch auszudrücken. Das bedeutet, dieser Tausch zwischen jungen Generationen, die Wohnraum suchen für Kinder, und den Älteren, der findet halt einfach nicht statt. Das liegt jetzt nicht nur am Mietschutz logischerweise, sondern generell dran, dass das Thema Wohnung, Immobilien ein relativ unelastischer Markt ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Effekte hätten, dass auch alte Mietverträge, dass die in den Mieten stärker steigen würden, dann wäre natürlich der Anreiz für Menschen, die in großen Wohnungen wohnen und nur alleine sind, relativ groß in kleinere Wohnungen zu wechseln. Und dieser Anreiz existiert ja null. So. Und das zeigt mir wieder mal, dass auch solche aus sozialer Sicht vielleicht positiven Mechanismen, gesamtwirtschaftlich gesehen durchaus auch Nachteile haben können, auf die selten geschaut wird.
Ja, genau. Gleichzeitig ist es aber auch schwieriger geworden, eine Finanzierung zu bekommen. Das heißt, wenn man früher noch einfach mit einer komplett ohne Eigenkapital und so eine Immobilie kaufen konnte, ist es heute, will die Bank dann schon ein bisschen mehr haben. Das heißt, da müssen wenigstens irgendwie 10 bis 20% Eigenkapital erstmal eingebracht werden und die Kaufnebenkosten sind gestiegen. Bis 97 war zum Beispiel die Grunderwerbssteuer deutschlandweit, lag die bei 2%. Und mittlerweile haben wir ja teilweise 6,5% in einigen Bundesländern erreicht. Also solche Finanzierungskosten haben natürlich auch dann dazu beigetragen, dass gerade für jüngere Personen, die vielleicht noch nicht so viel Zeit hatten, um Eigenkapital anzusparen, es dann eben auch schwieriger haben.
Er muss einfach mal sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wenn ich jetzt 6,5% Grunderwerbsteuer zahle und ein Objekt kaufe, das vielleicht je nach deutscher Region ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann ein Haus für 300.000 kaufen, ich kann ein Haus für 2 Millionen kaufen. Aber wenn wir jetzt mal von einem halben Millionen Kaufpreis ausgehen, dann muss ich alleine für die Grunderwerbsteuer 32.500 Euro auf den Tisch legen. So, bei 6,5% Grunderwerbsteuer. Und das muss ich als Eigenkapital ja erstmal mitbringen, weil du hast ja schon angesprochen, dass die Regulatorik auch von den Banken gestiegen ist. Das heißt, die Anforderungen, die jemand mitbringen muss, um eine Finanzierung überhaupt zu bekommen. Früher war es in Ausnahmefällen noch möglich, dass man vielleicht eine 100, 110% Finanzierung macht. Das heißt, man konnte sich auch die Kaufnebenkosten mitfinanzieren lassen. Jetzt ist es bei normalen Finanzierungen im Prinzip komplett üblich und man findet kaum oder keine Banken mehr, die sagen, hey, wir finanzieren die Kaufnebenkosten mit. Das heißt, die Kaufnebenkosten muss ich mitbringen. So, und da haben wir nicht nur die Grunderwerbsteuer, sondern ich habe im Zweifel noch den Makler, ich habe die Notarkosten, ich habe die Grundbuchskosten und da habe ich schnell mal über 10% Kaufnebenkosten. Und das heißt, ich muss erstmal bei einer halben Million Kaufsumme 50.000 Euro auf den Tisch legen, um überhaupt in dieses Spiel einsteigen zu können. So, und jetzt kann jeder nachrechnen, wenn ich 500 Euro im Monat Überschuss habe oder sowas, oder als Familie auch 1.000 Euro Überschuss, muss ich erstmal ein paar Jahre sparen, um überhaupt loslegen zu können. Und dann bin ich immer noch bei einer 100% Finanzierung, weil ich nur die Kaufnebenkosten habe, die sich danach nach dem Kauf in Luft auflösen. Also so leicht ist es nicht. Und das sehen wir auch einen Riesenunterschied zwischen Mandanten, die aus dem Westen kommen oder Wurzeln im Westen haben, weil da viel, viel häufiger aus der Familie noch irgendwelche Kapitalmitgaben erfolgen. Das heißt, diese Hürde ins Spiel einzusteigen ist dann ein ganzes Stück niedriger, als wenn ich im Osten verwurzelt bin. Kann man sich ja auch anschauen, wo Erbe ganz, ganz überwiegend, da sprechen wir von über 90% des Erbes, geht im Westen über den Tisch. Historisch bedingt einfach. Also wir sind ja im Osten viel, viel stärker, viel, viel später im Kapitalismus angekommen. Also uns fehlen ein paar Generationen. Das geht jetzt erst so los bei uns, was das Thema Erbe und Unterstützung beim Immobilienkauf angeht. Und da fällt es mir natürlich, wenn ich mit Null starte, deutlich schwieriger auch nochmal in diesen Markt einzusteigen. Genau. Was ist dein Fazit?
Ja, also vor allen Dingen Erkenntnisse, die ich selber gewonnen habe auf dem Weg sozusagen oder auf der Suche nach der Entwicklung der Immobilienpreise. Zum einen schon dieses Erstaunliche, dass sich eigentlich die Immobilienpreise nach Abzug der Inflation kaum irgendwohin bewegt haben. Was dann eben auch nochmal bestätigt, dass wir alle immer so gewisse Wahrnehmungsverzerrungen haben, wenn es um sowas, so Anlageklassen geht und die jüngere Vergangenheit. Und das Zweite eben dann auch tatsächlich dieser der Einfluss des Alters auf den Kauf sozusagen einer Immobilie. Das heißt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass das dann so deutlich ist, einen deutlichen Unterschied zwischen den Altersgruppen auch gibt, der sich dann aber natürlich, wenn man drüber nachdenkt, auch erklärt.
Ja. Wichtig ist, jetzt aus finanzplanerischer Sicht, das ist ja quasi unsere tägliche Arbeit auch ein Stück weit in der Finanzplanung, in der Honorarberatung, dass das immer am Ende Einzelfallentscheidungen sind. Sowohl eine Immobilie zur Eigennutzung als auch zur Vermietung. Da spielen steuerliche Situationen mit rein, da spielen Lebensvorstellungen mit rein. Gerade wenn ich an die Immobilie zum Eigennutz denke, das hat immer auch Auswirkungen auf die Ruhestandsplanung. Also es gibt eigentlich kaum eine Finanzplanung, die dadurch, wo ich dadurch eher in Ruhestand gehen kann oder so. Das muss einem bewusst sein. Das liegt aber nicht daran, dass sich das nicht lohnen würde oder sowas, sondern dass die eigene Immobilie eigentlich immer eine Lebensstandarderhöhung mit sich bringt. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ich in einer 80 Quadratmeter Wohnung wohne oder in einem 150 Quadratmeter Haus mit Garten. So. Es ist halt einfach teurer. So. Und wichtig ist da immer auch ehrlich zu sich selber zu sein. Auch wenn es in der Haushaltsrechnung erstmal ganz schön aussieht, wenn ich ein bisschen weiter rausziehe, weil das Haus einfach günstiger wird, meistens steigen dadurch auch Sekundärfaktoren wie Mobilitätskosten zum Beispiel. Oder Zeiteinsatz für nicht nur die Autos kosten Geld, sondern ich muss dann auch zur Arbeit vielleicht pendeln etc. pp., habe längere Wege und habe dadurch einen höheren Zeiteinsatz, also versteckte Kosten, die sich nicht unbedingt in Geld bemessen, sondern in Zeiteinsatz. Und da muss man mal genau schauen, ist es das, was ich mir vorstelle, passt das zu meiner Finanzplanung und dann kann ich am Ende eine Entscheidung treffen. Wer die nicht alleine treffen will, kann gerne einen Termin bei uns buchen. Würden uns sehr freuen. Ja, würde sagen, damit sind wir am Ende angekommen.
Ja.
Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.